So, wie viele Kinder sind eigentlich da? Nur meine, oder? Gut. Ist nicht ganz kindgerecht alles, aber ihr haltet es schon aus. Es soll heute nochmal um einen Vers aus dem Johannesevangelium gehen. Johannes 10, Vers 10. Nico kann das vielleicht gleich mal einblenden. Die Überschrift dazu lautet Leben. Als Kind und Jugendlicher hatte ich drei große Sehnsüchte. Freiheit, Abenteuer und Leben. Ich habe das als Kind natürlich nicht ausformuliert, also ich habe mich da nicht als Kind hingesetzt und mir das so aufgeschrieben, aber an dem, was ich damals, wenn ich meine Aufsätze von früher angucke oder mein Tagebuch, das ich nur sehr rudimentär geführt hatte, oder Bücher, die ich gelesen habe, oder die Tagträume auf Wiesen und Feldern, an die ich mich noch erinnere, oder das, was ich so gespielt habe, wenn man so frei, heute nennt man das Freispiel, also damals hat es immer, wir haben entweder groß oder klein gespielt, groß war, wenn wir die Akteure waren im Spiel und klein war, so mit Lego und solche Sachen. Das, was ich da gespielt habe, das sehe ich, da war Sehnsucht da nach Freiheit, nach Abenteuer und nach Leben, Durst nach Leben. Ich habe davon geträumt, als einsamer Reiter irgendwie, wenn man in den Prärien Nordamerikas ist oder Alaska im Winter, Bohnen mit Speck am Lagerfeuer, Kaffee aus verbeulten Blechbüchsen, schlafen auf Wolldecken, überwintern in verschneiten Blockhäusern im Wald mit so einer Winchester als Gewehr. Und das war so mein Kindheitsstreben oder das, was ich mir so vorgestellt habe, was doch toll wäre, wenn man als Erwachsener diesen ganzen Möglichkeiten hat, so zu leben. Wenn ich darauf zurückgucke, dann merke ich da, dass da starker Durst nach Freiheit, Abenteuer und Leben da ist. Dinge erleben, wahrnehmen, sich selbst spüren mit allen Sinnen, dass man als lebendiges Wesen sich wahrnimmt, frei ist, nicht nur so ein Rädchen ins System, also keine Maschine aus Fleisch, wie es viele Menschen heute sind durch diese unglückselige Industrialisierung der Menschen. Nicht in der Fabrik stehen und irgendeine Arbeit verrichten bis 17 Uhr und dann nach Hause gehen oder in einem Büro gefangen sein. Das war für mich als Kind, gut, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und hatte alle Freiheiten, für mich als Kind eigentlich kein erstrebenswerter Zustand. Jetzt bin ich schon deutlich mehr als die Hälfte meines Lebens in einem Büro. Naja. Aber ich war nie in Kanada, nie in Alaska, nie in Sibirien, bin eigentlich generell nicht so weit draußen rumgekommen. Aber das ist nicht so schlimm. Mein Leben ist heute tausendmal besser, als ich es mir als Kind je ausgedacht hatte. Diese Sehnsucht nach vollem, satten Leben, die war immer da. Und in meiner Jugend dann durch die Wirren des Erwachsenwerdens dann ein bisschen getrübt durch ziemliche Lebensunlust, bis ich dann Christus gefunden habe, bis ich zu Jesus gefunden habe und dann eine ganz andere Dimension der Erfüllung erfahren habe. Weil Christus ist gekommen, um Leben zu geben. Ich kann meine Kindheitsträume, zum Glück, da meine Frau mir sehr viel Freiheiten lässt und mir da sehr viel ermöglicht, im Kleinen immer ausleben, dass ich immer wieder mal fortgehe, ein paar Tage, irgendwo in die Natur, vor allem jetzt im Winter. Ich habe neulich ja nochmal die letzten Wintertage genutzt, bin mit Jonathan nochmal kurz spontan ins Allgäu gefahren, nochmal ein paar Tage Schnee wandern. Das ist also Kälte, Schnee und letztes Wochenende war ich ja dann auch nochmal im Schnee. Ich kann das im Kleinen ein bisschen ausleben, also meine ganzen Kindheitsträume kann ich im Kleinen abhaken und kann mich da wirklich nicht beschweren. Was ich mir damals aber nicht vorstellen konnte, ist, dass dieser Lebensdurst nicht nur dadurch gestillt wird, dass man sich so irgendwie auslebt und seine Träume erfüllt und das so in Freiheit und Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit in der Natur lebt, sondern dass es da noch ein Leben gibt in einer ganz anderen Dimension, das viel tiefer erfüllt, viel stärker ist, viel kräftiger ist, noch viel mehr Leben ist. Es soll heute um diesen einen Vers gehen aus Johannes 10, Johannes 10, Vers 10. Und der steht inmitten von einem Text, wo Jesus von sich als dem Hirten spricht. Jesus stellt sich da als den guten Hirten. Er beschreibt seine Nachfolger, seine Herde als Schafe und er spricht von einem Dieb, der die Schafe wegnehmen will. Und inmitten von diesem Bild steht dann dieser Vers. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Also es geht hier um einen Schafdieb. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Es gibt zwei Personen in diesen Versen. Wer sind die zwei Personen? Kinder, habt ihr aufgepasst? Wer ist der Dieb? Sehr gut, jawohl. Und wer ist der andere? Jesus. Aber du hast recht, Gott. Genau, das sind die beiden Personen in diesem Bild. Der Dieb ist der Satan und der sich hier mit Ich bin gekommen ankündigt, das ist Jesus. Der Dieb, dieser Schafdieb, einer, der Schafe stiehlt, für viele heute natürlich fernab ihrer Lebensrealität, weil sie Schafe nur aus abgepackten Schaffleischfilets aus dem Supermarkt kennen. Aber wir sind dann noch ein bisschen ländlich, also Hedli kennt noch Schafe. Ich bin zum Glück auch noch mit Schafen aufgewachsen. Der Schafdieb, der kommt hier, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Im Bild Jesu ist es der Teufel, der Satan, der Herrscher dieser Welt, dieser Zeit, der Herrscher dieser Weltzeit. Der, dem die meisten Menschen leider folgen, auch wenn sie ihn nicht kennen und das nicht so sagen würden. Sie sind wie die Vögel in der Falle des Vogelstellers, ohne zu wissen, dass es den Tod gilt. Der andere ist der gute Hirte, wie wir in den anderen Versen außenrum lesen, Jesus Christus. Er leitet die Beschreibung von sich selbst hier ein mit Ich bin, wie bei seinen Ich bin-Worten, die es in diesem Johannesevangelium ja gibt. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der wahre Weinstock. Ich bin, so stellt Jesus sich vor und so stellt sich im Alten Testament Jahwe, der Herr, vor, schon seit 1. Mose 15, Vers 7, ist er der Ich bin. Und es ist nicht von ungefähr, dass Jesus dieses Ich bin hier für sich beansprucht. Also das ist nicht einfach nur so Einleitung von einem Satz, ja, ich bin der und der, so wie wenn ich mich vorstelle, hallo, ich bin der Holger. Mit dem Ich bin deutet er an, dass er der Herr ist, Jahwe, der im Alten Testament den Menschen erscheint. Wir lesen in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Den Vater hat niemals jemand gesehen. Wenn zum Beispiel im Alten Bund davon die Rede ist, bei Jesaja 6, Vers 5, sprach, wehe mir, denn ich bin verloren, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen, dann hat Jesaja da Jesus gesehen. Das erklärt auch diesen scheinbaren Widerspruch, wie können Menschen sagen, sie hätten Gott gesehen, wenn Gott niemand gesehen hat, den Vater hat noch niemand gesehen. Aber Jesus Christus, der kam in das Fleisch, man hat ihn als Mensch aus Fleisch und Blut gesehen und zuvor im Alten Bund ist er den Israeliten immer wieder erschienen als der Herr. Er, den sie nicht erkannten, als er dann sichtbar und anfassbar zu ihnen kam. Ich bin gekommen, der König, Gott, der Herr, Jesus Christus. Er ist auf diese Welt gekommen mit einer Aufgabe, nicht weil es ihm langweilig war, zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Nicht weil es da nicht schön war, er ist aus einer Notwendigkeit herausgekommen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Der Dieb, der Satan, der war schon da, der war schon in der Welt, schon lange. Er war ja mal ein Engel, die Mormonen vertreten die Irrlehre, dass er der Luzifer, der Bruder Jesu gewesen sei, was natürlich falsch ist. Er war ein geschaffenes oder ist ein geschaffenes Wesen im Gegensatz zu Jesus, der schon immer ist. Aber er war in dieser Welt schon lange, dieser gefallene Engel. Gott hat ihm erlaubt, hier hinzugehen und die Herrschaft über diese Welt auszuüben. Und er ist da und mordet und zerstört und tötet von jeher. Darum, wenn die Menschen fragen, warum lässt Gott es zu, dieses ganze Leid in der Welt, dieses ganze Böse, wenn man guckt, wie die Menschen miteinander umgehen, schon Kinder, man muss Kindern ja nicht beibringen, böse zueinander zu sein. Man muss Kindern nicht beibringen, dass sie im Sandkasten irgendein Spielzeug dem anderen über den Kopf dreschen. Das passiert ganz von selber. Man muss sie zum Guten erziehen, zum Bösen. Gell, Kinder? Zum Bösen passiert ganz von selber. Weil in dieser Welt bereits dieser Dieb ist, der kein anderes Interesse hat, als zu töten und zu morden. Und wenn man sich Menschen anguckt, auch das, was in Syrien geschieht jetzt, was ja vorhersehbar war, das, also diese Illusion der Befreiung dieses Landes, es war jedem, der halbwegs bei Verstand ist, klar, was da jetzt passiert. Wenn man sich anguckt, wie die Menschen miteinander umgehen und denkt, was stimmt nicht mit denen? Warum sind Menschen so zueinander? Warum gehen die so miteinander um? Was ist los mit einem Menschen, dass er kein anderes Bedürfnis hat, als Leid zu verursachen? Als einem anderen Menschen, den er gar nicht kennt, Böses anzutun? Sie zu quälen und zu töten? Was ist los mit den Menschen? Es ist der Dieb, der Besitz von ihnen ergriffen hat. Und er hat nichts anderes vor, als zu töten und zu zerstören. Zerstörung als Selbstzweck. Und dem gegenüber, komplett gegenüber, ohne eine Gemeinsamkeit, steht Jesus. Der Teufel will Tod und Mord und Zerstörung. Und Jesus ist gekommen, damit sie Leben haben. Und zwar nicht nur ein bisschen Leben, nicht nur, dass es gerade so reicht, nicht nur so, naja, dass man zufrieden sein kann, sondern da steht, damit sie Leben haben und in Überfluss haben. Jetzt ist ja das nicht so eine christliche Tugend, dieses Maßlose, dieses Übermaß. Ich selber bin ein Mensch, der ganz schlecht Maß halten kann. Ich mache Dinge gern mit Leidenschaft und voll und ganz. Und mir fällt es schwer, Maß und Ziel zu kennen. Und mir ist schon ganz oft, schon als kleines Kind und als erwachsener Kind, ist irgendwie immer noch so, dass irgendwie Menschen zu mir sagen, du weißt nicht, wann genug ist. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Das wird mir in vielen verschiedenen Lebensbereichen schon oft gesagt. Und das ist doch eine ganz schöne Bestätigung hier, oder? Gott weiß das auch nicht. Gott weiß nicht, wann Schluss ist. Er ist gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben, also mehr als notwendig, mehr als es bräuchte. Überfluss, sodass was ganz voll ist und noch mehr rauskommt. Dazu ist er in diese Welt gekommen und dann muss man eigentlich denken, wenn so jemand zu einem kommt, der nur geben will, der nur leben will, der nur Gutes will, der nur gibt, das ist doch ein gern gesehener Gast. Den müssen doch alle mit offenen Armen empfangen. Aber wie war es, als er in das Seine gekommen ist? Johannes 1 lesen wir das. Er kam in das Seine, Vers 11, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Der Herr, der Schöpfer der Welt, ungewollt in seiner Welt. Wenn wir uns das angucken, dass Jesus gekommen ist, um Leben zu geben, und zwar Leben im Überfluss, denen, die an ihn glauben, dann müsste man ja davon ausgehen, dass die, die sich heute seine Nachfolger nennen, dass die das jetzt haben. Er ist ja dazu gekommen, er hat es ja gegeben. Müsste jeder, der sich hier Christ nennt, müsste sagen, ja, das kann ich bejahen. Ich habe Leben. Ich habe Leben und zwar in Überfluss. Mein Becher fließt über. Ich bin satt, ich bin voll, voll des Lebens und es strömt aus mir heraus. So viel hat er mir gegeben. Das müsste jeder, der sich Nachfolger Jesu nennt, sagen können. Vielleicht sind da manche Fragezeichen bei uns. Ja, Leben, in welchem Sinne? Um was für ein Leben geht es hier? Geht es um physisches Leben, das Leben, das man bekommt, wenn man im Mutterleib entsteht? Nein. Bei dem Leben in diesem Vers geht es um mehr. Da steht im Griechischen Zoe, das ist in der Bibel eine Bezeichnung für ein Leben, das über das körperliche Leben hinausgeht. Ein Leben aus Gott. Aber so wie Gott es eingerichtet hat in der Schöpfung, im Kosmos, da bedarf es genauso des physischen Lebens, damit man geistliches Leben hat. Der Mensch wird geschaffen als eine Einheit aus Körper und Geist und Seele. Er entsteht bei der Vereinigung von Mann und Frau mit der Befruchtung der Eizelle. Gibt es eine neue eigene DNA dann im Körper der Frau und ab da gibt es einen neuen Menschen. Ein neuer Mensch, der einzigartig das Ebenbild Gottes ist. Und erst wenn dieses neue Leben entstanden ist, diese neue DNA, da gibt es auch eine neue Seele, die die Voraussetzung ist für das geistliche Leben da drin. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Göttliches Leben. Haben sie das nicht eh schon, die Menschen? Nein, die Menschen existieren erstmal vor sich hin als Seelen, die entfremdet sind dem Leben, das aus Gott ist. Und daher kommt auch das ganze Leid und das ganze Böse in dieser Welt. Ein Leben entfremdet, fremd von Gott. Wir existieren körperlich, aber nicht geistlich, geistlich tot. Die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht und den Tod mehr als das Leben. Wir sind verhaftet in einer Kultur des Todes. Darum werden auch die Schwächsten und Kleinsten in dieser Gesellschaft Tag für Tag getötet. Ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen und bin da angeeckt. Ich mache es trotzdem. Abtreibung ist das größte Unrecht, das auf dieser Welt geschieht. Und es geschieht nicht irgendwo im Sudan. Nicht irgendwo auf fernen Kontinenten, wo sich andere Völker die Köpfe einhauen. Es geschieht mitten unter uns. 106.000 Kinder in Deutschland im Jahr. Gehört dieses Thema in einen Sonntagmorgengottesdienst? Ist es nicht ein soziologisches Problem? Nein, das ist das größte Unrecht der Geschichte. Es geschieht vor unseren Augen tagtäglich, auch in Bad Mergentheim, auch in Iggersheim, auch in Tauberbischofsheim, auch in Wertheim. Überall werden kleine Babys im Mutterleib ermordet, aus 1000 verschiedenen Gründen. Falscher Moment, der Mann abgehauen. Oder es gibt Gründe, die sind verschiedenste. Aber nichts auf dieser Welt rechtfertigt, einem kleinen Kind das Leben zu nehmen. Maximo Navarro sprach in seinem Buch über Abtreibung von dem stillen Holocaust. Die Opfer sind die Unschuldigsten der Gesellschaft, die Täter unter uns allen. Und die Gesellschaft schweigt. Und da gibt es Gegenargumente sogar von Christen, man soll Hilfe anbieten statt moralisieren. Ja, natürlich. Und ich sehe es als die Christenpflicht. Die Pflicht eines jeden in diesem Raum, bereit zu sein, jeder schwangeren Frau, die in Not ist, mit Geld und allen Mitteln, die man hat, zu helfen. Kinder zu adoptieren. Warum hat niemand von uns Kinder adoptiert? Dieses Unrecht ist das größte Unrecht in der Geschichte. Und wir dürfen nicht denken als Christen, dass wenn wir irgendwann mal dann bei Gott sind, dass das keine Rolle spielt, dass Gott darüber hinweg sieht, dass das für ihn ein Unrecht unter vielen ist. Er wird jeden von uns fragen, warum wir nichts getan haben oder was wir getan haben, wenn dieses Unrecht vor unseren Augen geschieht. Christen können sich aus solchen Themen nicht raushalten. Christentum muss immer in die Gesellschaft hineinwirken und Christentum ist immer verflochten mit Politik, mit Gesellschaft, mit unserer Umwelt, mit all dem, in dem wir leben. Und wir ecken da an als Christen. Warum wurde Johannes der Täufer umgebracht? Der wurde nicht umgebracht wegen irgendeinem religiösen Streit. Der wurde umgebracht, weil einem korrupten und verdorbenen Politiker gesagt hat, was Unrecht ist. Moralisches, sexuelles Unrecht hat einem Politiker vorgeworfen. Das war sein Ende. Das Ende des größten Mannes, der je gelebt hat, nach Jesu Aussagen. Es ist ein Thema, über das ich jeden von euch bitten möchte, nachzudenken und nachzudenken, was er da tun kann und zu beten und offen zu sein, um Hilfe zu bieten. Es ist ein Thema, wo wir als Christen transformierend in die Gesellschaft wirken müssen. Dieses physische Leben ist Jesus wichtig. Es ist ihm wichtig, sich für die Schwächsten und Ärmsten einzusetzen. Denn es ist die Voraussetzung für geistliches Leben. Und das, was er jetzt hier bringen will, sein Wesen ist Leben geben. Jesus hat keine Gemeinschaft mit Menschen, die Leben nehmen. Das Wesen Jesu ist Leben geben, Leben stiften. Das hat er ganz am Anfang gemacht, als die ganze Schöpfung ins Dasein kam. Da hat er überall Leben reingehaucht. Das ist nicht lauter tote Masse. Er hat Freude an Leben. Er hat Freude daran, dass die Tiere sich regen, dass die Bäume leben, dass die Pflanzen leben, dass die Menschen leben. Gott hat Freude an Leben. Spielen, sich bewegen, dieses Leben auskosten. Daran hat Gott Freude. Gott freut sich, wenn Leben gelingt, wenn Leben aufblüht, wenn Menschen voll Leben sind. Aber dieses Leben, um das es hier geht in diesem Vers, ist nicht nur unsere körperliche Existenz auf dieser Welt, es ist göttliches Leben. Leben, das nur jemand kennen kann, wenn er durch Buße und Umkehr Jesus kennengelernt hat und der Heilige Geist in ihm Wohnung genommen hat. Das ist der Unterschied. Wenn jemand ein neues Leben mit Jesus beginnt, der Heilige Geist, Gott selber, Wohnung in ihm nimmt, dann ist dieses Zoe-Leben, um das es in diesem Vers geht, in diesem Mensch drin. Wenn das alles stimmt, was ich da erzähle, und wenn das stimmt, was da steht, dann müsste ja von uns Christen brutale Kraft ausgehen. Wenn das alles so stimmt, dass das draußen alles tot ist und die Christen sind voll mit Leben, dann müsste ja bei uns richtig Kraft aus uns rausgehen. Vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, war mal ein Ehepaar, sind jetzt nicht hier, aus der Gemeinde bei uns daheim. Ich habe denen das Haus gezeigt, da hatten wir das gerade frisch. Und dann sind wir auf so, ich habe ein bisschen so einen Hang zu, das aus meinem starken Misstrauen gegen den Staatsapparat herrührt, einen Hang zu Krisenvorsorge, in dem Wissen, dass das alles eher nur Spielerei ist. Auf jeden Fall, meine Heizung, die dann beim Onkel zusammen umgebaut, also die ist komplett notstromfähig, also mit Netztrennung und Notstromaggregate wird da ab und zu getestet, also ich kann das alles autark betreiben, wenn dann kein Netzstrom mehr da ist. Und dann habe ich das dem so gesagt und wir haben darüber so ein wenig philosophiert und er hat ein bisschen geschmunzelt und sagt so, naja, aber wenn es dann mal 3 Tage nichts mehr zu essen gibt und kalt ist und bei dir brennt Licht und der Schornstein raucht. Und dann ist mir so ein bisschen diese Sinnlosigkeit meines ganzen Bestrebens da bewusst worden. Wenn draußen dann wirklich, wenn Kälte ist und die Leute Hunger haben und dann die Plünderungen losgeht, was so nach, je nachdem, wenn man sich mit so Krisensachen beschäftigt, spätestens nach 48 Stunden geht es normalerweise los dann mit Plünderungen und allem. Wo kommen die Leute dann hin, wenn bei dir daheim wohlig warm der Kamin raucht und du im T-Shirt auf dem Schaffeld sitzt und draußen stehen sie mit Mistgabeln und Flaggeln? Ja, so müsste es eigentlich bei uns sein, bei uns Christen. Wenn das wirklich so ist, dass da kein Leben ist in der Welt, dass die Menschen geistlich tot sind und hungrig und durstig und kalt und frieren und wir voll sind mit Leben, sodass wir überfließen, die müssten uns doch die Bude einrennen. Die müssten doch hier am Fenster stehen, müssten sagen, was treiben die da Sonntag früh? Warum sind denn die so voller Leben? Was ist an denen anders? Was passiert denn hier drin, dass denn ihr Leben so anders ist? Aber keiner da, außer der Hund im Auto. Was stimmt da nicht an uns? Salz der Welt, Licht der Welt, voll mit Leben. Wir sind doch die, die das alles jetzt haben, die das alles von Christus bekommen haben. Warum ist dann unser Christsein so kraftlos? Warum hast du so wenig Ausstrahlung? Warum fließt da so wenig über? Seit 2000 Jahren verändert Christentum die Welt. Und wenn man sich das anguckt, ich liebe Kirchengeschichte und zurzeit beschäftige ich mich mit der Entstehung des Presbyteraniums in Schottland. Da ist mein Sohn gerade, aber der ist da nicht aus geschichtlichem Interesse, sondern nur zum Wandern. Wenn man sich das anguckt, wenn solche Bewegungen entstanden sind, geistliche Aufbrüche, was da passiert ist, wie die Gesellschaft umgekrempelt worden ist, immer und immer wieder, die letzten 2000 Jahre, wo es gigantische Aufbrüche gab, das war nie so, dass das rein religiöse Erscheinung war. Da haben Christen was unter sich gemacht, sondern dann, wenn da was aufgebrochen ist und wenn Christen aufgestanden sind und voller Kraft und Heiligen Geistes waren, hat sich die Gesellschaft verändert. Da wurden Gesetze geändert, da hat sich die Politik geändert, da hat sich das Zusammenleben geändert, da haben sich soziale Strukturen geändert, da wurden Waisenhäuser gegründet, da wurden die Armen aufgenommen. Christsein ist kein Selbstzweck. Jesus kommt und dann gibt er uns Leben, damit wir das haben und damit wir es im Überfluss haben. Und das macht er nicht ohne Sinn. Das hat einen Wert, dass es im Überfluss ist. Es ist deshalb im Überfluss, weil wir anderen geben sollen. Geben, 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 geben. Christsein funktioniert nicht so, wie die Päpste und das sich gedacht haben mit Nehmen, Nehmen, Nehmen und dem letzten Armen noch das letzte Hemd rausziehen, damit man irgendwelche Tempel, also irgendwelche Prunkbauten vergolden kann. Christsein bedeutet geben, geben, geben. Und warum geben? Weil man voll ist. Jesus fordert nicht von uns, was zu geben, das wir nicht haben und uns dort zu kasteien und zu quälen. Er will nur, dass wir geben von dem ganzen Überfluss, den er uns gegeben hat, der über uns rüberläuft, aus uns rausläuft. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Dieses Leben, das sehen wir an anderer Stelle, ist er selbst. Christus hat sich uns gegeben. Er wohnt in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie es im Kolosserbrief heißt. Jesus verlangt von uns keine Selbstverbesserung. Jesus verlangt von uns keine Optimierung unserer selbst, sodass die Leute dann hingucken und sagen, ist das ein feiner Kerl? Der hat was aus sich gemacht, das ist ein prima Kerl. Der hat richtig an sich gearbeitet und jetzt ist er ein anständiger Typ. Darum geht es nicht im Christsein. Im Christsein geht es darum, dass Jesus in uns ist, durch uns wirkt und das Leben Jesu selbst aus uns raus in diese Welt fließt. Nicht unsere eigene Tollheit. Ich liebe meinen Vater, der hatte jetzt Geburtstag, da gehen wir nachher hin. Aber mein Vater und ich sind uns in den allerwenigsten Dingen einig. Eigentlich nur in ganz, 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 ganz wenigen. Und er ist unter anderem der Ansicht, dass ein Mensch sich niemals ändert. Er kenne keinen, der sich jemals geändert hat. Menschen sind so, wie sie sind und so sind sie immer. Sie haben einen festen Charakter und so sind die Menschen schon immer. Er hat noch nie jemand gesehen, der sich geändert hätte. Und als er das mal gesagt hat, das hat mich zutiefst schockiert. Nicht wegen seiner Ansicht über die Welt, sondern ich habe mir gedacht, ja, du siehst doch mich. Was ist denn mit mir? Ihr weißt doch, wie ich war als Jugendlicher, ein judenhassender Schläger, ein echter Nazi, nicht so wie heute, wo jeder Nazi ist, sondern ein echter Nazi. Und jetzt ein Nachfolger von diesem Juden, Jesus von Nazareth. Und da habe ich drüber nachgedacht und dann ist mir es noch unwohler geworden, weil ich gedacht habe, ja Mensch, es ist ja nicht meine Aufgabe, ihn davon zu überzeugen, in mir irgendeine Veränderung zu sehen, sondern vielleicht ist so wenig Veränderung sichtbar an mir. Vielleicht ist an meinem Charakter so wenig Veränderung sichtbar. Es hat mich schockiert. Ich denke da bis heute, es war vor Jahren ein ganz belangloses Gespräch, das mir bis heute zu denken gibt. Wenn Menschen, die uns sehen, noch die Ansicht haben können, dass ein Mensch sich niemals ändert, dann stimmt doch grundlegend irgendwas nicht. Und wenn das stimmt, was wir hier glauben und predigen, was hier drin steht, wenn das stimmt, dann ist in jedem von uns doch Kraft und Potenzial, die ganze Welt in Brand zu setzen. Die meisten von uns werden das nicht tun. Und es ist auch okay. Es ist auch okay, dass nicht jeder von uns ein Apostel Paulus ist. Wenn man sich anguckt in der Apostelgeschichte, wie viele Menschenmengen da erwähnt werden, von denen wir nie mehr hören. Wir hören von den 3000, die sich bei der Pfingstpredigt des Petrus bekehrt haben, von keinem einzigen. Es ist normal und okay, dass Menschen ihr normales Christenleben führen und dass nicht jeder die ganze Welt evangelisiert und dass nicht jeder Kontinente umkrempelt. Das ist normal und das ist vollkommen okay. Aber es ist nicht normal und es ist nicht okay, dass wir keine Auswirkung auf unseren Nachbarn, auf unseren Schulkameraden, auf unseren Lehrer, auf unsere Freunde, auf unsere Familie, Verwandten haben. Das ist nicht okay und es ist nicht normal. Wenn denn wirklich dieses göttliche Leben, das Jesus in die Welt gebracht hat und das mit Jesus in uns drin ist, wenn das wirklich in uns drin ist, dann ist das nicht okay. Was kann man da jetzt tun? Wenn wir feststellen, okay, mein Leben, das ist wirklich ein bisschen hinter dem, wie ich mir eigentlich Christsein so vorstelle. Da fehlt ein bisschen so die Kraft, da fehlt der Dampf, da fehlt das irgendwie? Was kann man da tun? Ich mache ja Sport und ich bin kein Mannschaftssportler. Mannschaftssport hat mich schon immer abgeturnt. Ich habe zeitlang Fußball gespielt, wirklich schlecht. Meine Trainer haben es auf jeder Position versucht. Ich war überall wirklich schlecht. Einmal Torwart, da haben wir dann zweistellig verloren. Nicht mein Dings gewesen. Später habe ich dann aber plötzlich Spaß gefunden an anderen Sportarten, Kraftsport und so, wo man selber für sich machen kann. Aber auch da, wenn man das selber für sich macht, misst man sich ja. Man misst sich ständig. Man misst sich ständig mit irgendwelchen Leuten und bekommt ständig irgendeine Motivation, wo man denkt, das kann doch nicht sein, dass der 20 Kilometer, nein, das kann nicht sein. Und das löst in mir Ehrgeiz aus. Und da will ich dann besser werden. Jetzt habe ich ja ein bisschen angefangen mit Radfahren. Bin ich leider echt zu schwer. Das ist nicht so der optimale Sport. Aber auch da sieht man plötzlich, die anderen haben einen besseren Schnitt. Die haben mehr Watt im Durchschnitt, das kann nicht sein. Und dann trainiert man und macht wie ein Irrer. Warum? Es sieht doch gar keiner. Es ist doch nur eine Zahl auf irgendeinem Ding. Aber es triggert mich. Ich will da andere übertrumpfen. Ich will da besser sein. Ich will da, ja. Und wie kommt man denn dahin? Nur durch Training, indem man rücksichtslos mit sich selber ist, indem man trainiert, indem man Schmerzen ignoriert, indem man nicht auf seinen Körper hört, der sagt, Junge, heute kannst du doch mal Pause machen, komm, heute bleibst du mal sitzen, komm, heute bleibst du mal zuheim, bleibst mal daheim. Nein, indem man einfach Vollgas gibt und dranbleibt und trainiert und trainiert und trainiert und manche Dinge brauchen einfach Jahre. Ähnlich, bloß nicht so strapaziös, ist es natürlich mit dem Christsein. Es sind die gleichen alten Sachen. Wie wird mein Christsein kraftvoll? Da braucht es keine spezielle Sonderoffenbarung, die ich nur kriege, wenn ich um die halbe Welt reise, mich in irgendwelchen dreckigen Wassern versenke oder irgendwelche Leute in Klöstern besuche. Das braucht Christsein alles nicht. Christsein ist viel einfacher als alle anderen Religionen. Es sind die gleichen stinke-langweiligen Dinge, die es seit jeher sind. Ich muss meine Bibel lesen, weil das Wort Gottes ist, durch das er mein Leben transformiert, mein Denken transformiert, dann mein Handeln transformiert. Und ich muss Gemeinschaft mit Christus pflegen. Richtige Gemeinschaft. Also nicht nur, okay, ich habe jetzt heute früh meine 15 Minuten Gebetszeit, 5 Minuten Lesen, 5 Minuten Andachtsbuch, 5 Minuten Dinge sprechen. Das ist nicht Gebet, das ist auch nicht Gebetsleben. Gebetsleben heißt nicht, ich rede mit Gott und arbeite meine Liste vor ihm ab und kann dann sagen, okay, heute habe ich 20 Minuten gebetet, 30 Minuten gebetet. Gebet ist richtig Beziehung. Das ist meine Frau, manchmal merke ich so, wenn ich sie vernachlässigt habe, merke ich so, müsstest du wegen mehr mit einer Frau machen. Und manchmal merkt sie das dann, dass ich das deswegen mache jetzt. Wenn ich dann komme, und wie geht's dir? Und so weiter und so fort. Und dann merke ich, dass sie merkt, dass ich mich jetzt nur über das Gewissen drückt und ich mehr so, viele Christen beten so. Ich muss jetzt beten. Okay, jetzt mache ich halt Fürbitte für 10 Leute. Dann mache ich das. Das ist doch nicht Gebet. Gebet ist, dass ich wirklich in einer tiefen Beziehung mit Jesus, mit ihm zusammenkomme, mit ihm rede. Und da drin passieren dann Dinge. Da werden dann Sachen aufgedeckt. Sünden, die vielleicht da sind. Mein Herz wird offenbar. Das ist unangenehm. Das macht nicht unbedingt Spaß. Gebet bedeutet Zerbruch, Zerbruch vor Gott. Wo Gott richtig wie so ein Ackerboden, den man aufreißt und drin rumpflügt. Und dann kann da ein neues Leben entstehen. Hast du so ein Gebetsleben? Ringst du mit Gott? Kämpfst du mit ihm? Ist es dein Gebetsleben oder ist dein Gebetsleben eher so eine Agenda, wo man halt sagen kann, hey Leute, ich bete 30 Minuten am Tag, passiert trotzdem nichts. Kann nichts dafür. Darum geht es doch nicht. Gebet heißt ein wirkliches Zerbrechen vor Christus, ringen mit ihm in Beziehung sein. Nur dann verändert sich auch in unserem Leben was, wenn dieses Leben, das Christus selber ist, in uns stattfindet. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das ist die Losung eines jeden Christen. Amen.